Du bist wirklich manchmal wie so eine Ruhrpott-Oma, wenn du hier reinkommst. So, ja. Das ist alle was. Einfach murmelst du irgendwas in dich hinein?
Ja, ja. Das sind sie, weißt du. Und dann bist du da unterwegs so. Und wer dankt dir das? Der Kohl bestimmt nicht. Ja. So auch noch ein bisschen hinterher so politisch.
So eine RTL2-Doku. Diese Dortmunder Oma. Ja. Hat 13 Münchner Meisterschaften in 14 Jahren gesehen. Genau. So geht es ihr heute. Wir besuchen sie in ihrer Laube.
Genau, genau.
So.
Yeah.
Es wird immer früher hier.
Ja, ist wirklich unglaublich, ne? Was wir nicht alle machen, ne?
Ja.
Ja.
Es ist.
Du musst mal vorstellen, wir sind bei
richtig harte Arbeit.
Wir sind bei OMR um 7.57 Uhr reingegangen. Das ist bei OMR, bei diesem arbeitsscheuen Gesindel. Die sind ja, die kommen ja vor 11, kommen die ja eh nicht dahin.
Ja.
Und das ist hier.
Also die letzten sind vor 3 Stunden nach Hause gegangen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Also
eben, selbstverständlich.
Aber pass auf, um mal direkt ein bisschen Stimmung reinzubringen, morgens um 8. Ne?
Ja.
Wir können ja darüber sprechen, dass die Bayern wieder Meister sind.
Ah, ja, das
aber
ist
wollt
gut.
Ihr nicht erstmal über die Szene von Niklas Süle sprechen?
Oh, meine Fresse, ey.
Also, wir können darüber nachher auch nochmal in Ruhe sprechen, aber es ist ja, es hat ja schon was Tragisches. Und dieses,
da kannst du auch einen
großes,
Punkt setzen.
Ja, okay. Dieses große Sinnbild der letzten Jahre von Niklas Süle in Dortmund. Das habe ich so mitgenommen aus dem Wochenende. Es ist fast so die Szene des Wochenendes.
Ja. Ihr wisst aber, dass er sich nicht schwer verletzt hat, ne?
Okay.
Also, das ist gut, dass er sich nicht schwer verletzt hat. Das also macht ja dann auch wieder, dann hat man es auch einfacher, seine miesen Gags dann zu machen, ne? So.
Aber. Ich mag das nicht, wenn wir hier am Anfang schon sofort über Fußball reden.
Wenn es so sehr über Fußball geht, ne? Man könnte so viele andere Dinge erzählen, ne?
Aber offensichtlich scheint es immer mehr fokussiert hier
Mike,
zu sein.
Ja, Mike, da musst du mal hierher kommen, wenn wir vor 9 aufnehmen, was hier teilweise konzentriert gearbeitet wird. Erst ab 9 setzt der Schlendrian ein. Nein, das ist, also, ich weiß gar nicht. Also,
du, dann erzähle ich euch mal direkt was Abstraktes, das sozusagen nur peripher mit dem Fußball etwas zu tun hat. Ich habe nämlich noch ein bisschen recherchiert, weil ich euch ja heute aufs Auge drücken wollte, dass wir auch über den SC Freiburg sprechen.
Ja,
die
ich
ja
weiß
nicht
gar
nur
nicht,
diese
warum.
Woche,
ich habe gar nicht verstanden, warum du das
naja,
wolltest.
Naja, die stehen diese Woche im DFB Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart und sie sind die andere deutsche Mannschaft in einem europäischen Halbfinale und sie können dafür sorgen, wenn sie das Ding nämlich gewinnen, die
dass
Europa League.
Dass wir 10 Startplätze in der Champions League bekommen.
Naja, es wären sechs, aber
sogar
das
Darmstadt
doch.
98 dürfte antreten.
So, pass auf, und dann habe ich geguckt und habe nochmal, es ging ja auch so ein bisschen sozusagen um den Übergang von Christian Streich zu Julian Schuster.
Ja.
Also es hat ja nie einen Bruch gegeben. Julian Schuster wurde dann letztes Jahr direkt, als er Freiburg auf Platz 5 geführt hat und in eben jene Europa League, Trainer des Jahres, vom Kicker gewählt. Aber was ich nicht wusste ist, Julian Schuster ist in, jetzt hoffe ich sag's richtig, Bietigheim-Bissingen geboren?
Bietigheim-Bissingen, ja.
Der deutschen Rap-Hauptstadt.
Ich wollte es, als ich Bietigheim-Bissingen hörte, war sofort klar, das wird jetzt kommt
Schindy?
Lukas.
Da kommt doch Bietigheim-Hartreim her. Ne?
Da ganz kommt richtig, das Bietigheim-Hartreim-Projekt her,
genau.
Und ich hoffe, dass Moses Pelham jetzt denkt, du bist Stefan Raab.
Ja.
So, Schindy, Bowser, Rin und Julian Schuster kommen aus Bietigheim-Bissingen. Das ist doch jetzt mal ein Funfact, den man hier mitnehmen kann in diesem Podcast.
Ich hoffe, er wird aber aufgrund dieser Historie nicht anfangen, plötzlich zu rappen, so auf irgendeinem Balkon in Freiburg, wenn sie was geholt haben. Hier, mein Lehrer, ich mache jetzt mal hier, du. Ich stehe hier und ich tue was. Ihr guckt mich an, als wäre ich Bläm Bläm. Ey. Der denkt wohl, er ist Eminem. Ah, mein Lieber.
Es ist unglaublich.
Ja, warum denn?
Wie du es immer schaffst, aus jedem Scheiß irgendwie den Gottschalk noch mit reinzubringen, oder? Egal, worüber man redet.
Ja, ich habe Angst, durch KI ersetzt zu werden. Und das Einzige, was die KI nicht kann, ist aus jeder Situation halbgare Pointen zu zimmern.
Die Angst ist berechtigt. Ja. Der Einzige in diesem Triumvirat bei MML, den man wirklich durch KI ersetzen könnte, wenn man die letzten 9 Jahre in eine Maschine füttert.
Allerdings.
Das wärst du, Miki.
Da muss ich nur die letzten 2 Wochen eingeben. Da hat die KI das komplett ausgelesen und das komplette Övre ist klar. Ne?
Achso, übrigens, Litti hat sein Theaterstück gespielt. Ich habe euch einen Text geschickt aus der Süddeutschen.
Sehr gute Rezension gekriegt.
Großen Anklang gefunden. War wohl, also er hat 90 Minuten angekündigt, hat glaube ich 180 gespielt.
Ja, das ist aber ein normales Bundesligaspiel mittlerweile mit
jetzt
VAR.
Jetzt kannst du den Gottschalk bringen.
Ja, ja, ich weiß. Stimmt. Stimmt. Stimmt.
Aber danke, stell dir das mal vor, Litti hat so 90 Minuten angekündigt und hinter ihm sieht man dann schon auf der Leinwand eingeblendet Günther Jauch, der in Mainz wartet, wann es dann endlich losgeht mit dem aktuellen Sportstudio. Und Litti macht einfach weiter, verkleidet sich als Krankenschwester, verkleidet sich als brasilianischer Fußballer.
Steht in Unterhose da.
Trägt ein Kimono und es hört einfach nicht auf. Mein Leber.
Übrigens haben Leute festgestellt, als sie die Folge mit Litti gehört haben, die man übrigens immer noch hören kann und die sich sehr lohnt, ist das, und das ist komplett richtig, dass Litti klingt wie Hans Rosenthal. Und das ist absolut wahr. Das ist jetzt für Lukas ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil Hans Rosenthal gestorben ist. Da war Lukas, glaube ich, 2 Jahre alt.
Aber Dalli Dalli, oder?
Genau. Ja, und Hans Rosenthal und Litti haben exakt die gleiche Stimmfarbe. Ich weiß nicht, was Litti daraus noch machen kann.
Der einzige Unterschied ist, dass Litti, wenn er hochgesprungen ist, nicht in der Luft stehen geblieben ist wie Hans Rosenthal.
Aber Moment, dann hätte Witz Hans Rosenthal doch ein fantastischer Fußballer werden können. Die Stimme von Pierre Littbarski und die Augenpartie von Mesut Özil.
Stimmt.
Ja. Ich muss an dieser Stelle sagen, wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn ich muss auf die Insel. Ja. An diesem Wochenende ist Malle Opening.
Oh, natürlich, selbstverständlich.
Und am Freitag mit, Achtung, Haftbefehl.
Das ist wirklich völlig absurd, wer mittlerweile da alles das ob. Ich meine, es ist seitdem Bushido neben dem, also auf Embryo geweichzeichneten Dieter Bohlen sitzt und mega Gewinnspiele in der RTL-Werbepause ankündigen muss, ist sowieso klar, dass der Deutsch-Gangster-Rap also gar nicht mehr zu retten ist. Aber Haftbefehl auf Malle finde ich super.
Ich war letztes Jahr beim Soft-Opening am Megapark mit die Atzen und das nimmt mir niemand mehr.
So, damit ich auch gut rieche, ne?
Ja, jetzt, ja genau. Wie kommen wir jetzt vom Ballermann zu guten Gerüchen?
Ich sag mal so, ich probiere es mal.
Bitte.
Oder vielleicht einmal ganz kurz.
Ja.
Diesen kleinen Werbeunterbrecher.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
So, jetzt habe ich mir nämlich einen überlegt.
Oh ja, du Scheiße.
Um hier eine Rampe zu bauen für Flaconi und die könnt ihr dann gleich aufnehmen.
Ja, sehr gut.
Womit riecht man besser als nach einer Bierdusche?
Oh, sehr gut, Mike. Ja, hätte Vincent Kompany seine Elf doch einfach mal mit so diversen Flakons.
Ja, weil Boss wäre ja auch was gewesen für die Bayern.
Ja, also er ist ja unzweifelhaft der Boss. Ne? Und dann hat Kompany gesagt, also Bierdusche geht nicht, weil wir müssen alle noch fit sein und wir haben hier noch Pokalspiele und so.
Ja.
Aber ich kipp euch mal jetzt hier die Boss Bottle Summer Limited Edition auf die Köppe.
So,
das könnt ihr alle mal ganz gut gebrauchen. Ja, so nach 90 Minuten, da seid ihr auch ein bisschen am Ölen und dann fängt es an zu riechen. Und ich habe hier etwas für euch, meine lieben Mitspieler, und zwar Boss Bottle Striking Lavender.
So.
Dann sind die Spieler, die stehen da und die sind ja, dann weiß man nämlich nicht mehr, jubeln die jetzt so, weil sie gerade Meister geworden sind oder weil sie nämlich frisch, holzig, kühn und mit Statement-Charakter riechen.
Ja.
Weil es ist ja einfach, da weiß man es ja nicht mehr, man freut sich einfach so. Danke, Vincent, sagen dann die Spieler.
Ihr merkt, wir sind angekommen bei Flaconi, das ist euer Partner für Parfum, Skincare, Make-up und Haircare.
Am 11. Mai ist Muttertag.
So.
Ich weiß gar nicht, ob am 11. Mai Muttertag ist, aber ich habe irgendwann mal in irgendeiner Werbung vor Jahren hieß es, am 11. Mai ist Muttertag.
Das für mich ein Richtwert.
Ja, Richtwert. Ja, aber Muttertag ist ja einmal im Jahr.
Ja.
So, und dann
genau,
ist ja auch,
die,
ja, ganz
liebe Hörer, dieses Jahr ist wieder Muttertag.
So ist es. Jetzt aber mal bitte ein bisschen fokussieren hier an dieser Stelle.
Ja.
Zu den Fokusprodukten nämlich von Boss nochmal ein paar kurze Erwähnungen.
Ja.
Das ist so viele wirklich ikonische Bottled-Flakons auch von Boss gibt.
Ja, du sammelst sie doch alle, ne? Du hast ja früher hast du Cola-Dosen gesammelt, die hast du dir auf dein Regal gestellt im Schlafzimmer und jetzt...
Mit den Vereinswappen.
Ja, und jetzt sammelt er die...
Strahlend blau, selbstbewusst, modern.
Fantastisch, sehr gut.
So ein bisschen wie Micky Beisenherz jetzt gerade in seinem England-Trikot hier.
Das ist Schottland, mein Gott, Mike.
So ein bisschen wie Micky Beisenherz in seinem Schottland-Trikot gerade hier. So. Aber mal zurück zu Flaconi. Wir haben eine gute Nachricht für euch, denn es gibt einen Gutscheincode, der heißt MML11 Und damit spart ihr, und zwar bis zum 15. Mai, ja, 11% auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch. Und das Ganze ohne einen Mindestbestellwert.
Und wenn ihr jetzt rechtzeitig bestellt, dann seid ihr nämlich pünktlich zum Muttertag, seid ihr da. Denn am 10. Mai ist Muttertag. Ich hab's gegoogelt.
Hast du gegoogelt?
Ja, ich hab's gegoogelt.
So, sehr gut. Also, flaconi.de, AT, CH, MML11. Mehr müsst ihr nicht wissen, um gut zu riechen.
Ich sorge hinten raus noch für einen schönen Ohrwurm für diese Woche. Striking Lavender. Striking Lavender.
Ich wünsche mir, ich hätte diesen Moment nicht miterlebt.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Also, zunächst, zunächst einmal gratulieren wir ganz herzlich Frank Lampard zum Aufstieg.
Der hört uns bestimmt. Achso, ja, zum Aufstieg, ja.
Ja, das ist richtig, zum Aufstieg in die Premier League mit Coventry City.
Ja.
Coventry City sind, glaube ich, 25 Jahre lang nicht in der Premier League gewesen, ungefähr 25 Jahre lang. Und er hat sie übernommen in der Primera División, so heißt er jetzt mittlerweile die zweite englische Liga, nach allem, was ich weiß. Und auf dem 20. Platz und hat sie zum Aufstieg geführt. Wie toll. Wie toll, wie toll, wie toll.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Sind das alles so Themen, die wir hier droppen, um nicht darüber zu reden, dass
das
Bayern...
Aber die Frage ist ja nur, Coventry City ist aufgestiegen, hat Micky deshalb heute dieses Aston Villa-Trikot an?
Ja, das ist richtig.
Mein
so,
Gott.
Jetzt erstmal Musik bitte. Und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen, fantastischen, jetzt schon fantastischen Ausgabe von Fußball MML in der Saison 25-26, in der überraschenderweise der FC Bayern wieder deutscher Meister geworden ist.
Ja.
Großartig. Und aus dem Jubeln kommt gar nicht mehr raus in seinem neuen Arminia Bielefeld-Trikot. Hier ist Micky Weisenherz.
Das darf alles nie wahr sein. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Mann und gebe zurück zu dem Mann, der sagt, ja, ich habe Timmy von der Sandbank geschoben. Mike Nöcker.
Das habe ich heute die ganze Nacht.
Also die ganze Nacht.
Die ganze Nacht habe ich das gemacht. Jetzt ist er fröhlich.
Ja.
Genauso fröhlich wie der Podcaster der Herzen. Hier ist Lukas Vogelsang.
Ja, guten Tag.
So, danke schön.
Siehst aus Berlin mit Hamburger Wetter.
Ja.
Ja, hier ist, ich habe gerade bei Radio 1 gehört, dass das Wetteramt oder wie auch immer die heißen, das Umweltamt, warnt vor Überschwemmungen da in Berlin-Brandenburg. Das muss ja schütten ohne Ende.
Ja.
Unfassbar.
Das ist die Freudeswelle von Timmy.
Ja.
Die
ach so, das kann
Tsunami
sein. Der ist einmal so wie bei Free Willy so hoch.
Ich sag dir.
Hat wie Ronaldo heute, hat er gemacht. Der Timmy ist hochgesprungen. Und hat sich dann einmal mehr. Ne?
Ja,
der Platzsäck steht schon mit Sandsäcken im Speckgürtel.
Der Platzsäck, ey. Wir haben ja heute auch wirklich Referenzen. Hans Rosenthal, Matthias Platzsäck. Da kommt da gleich noch, komm ich da noch
irgendwie
mit, komm ich noch mit Rosemarie Nitribit, so nach dem Motto.
So, ich sag mal, also ein Disclaimer. Ich fange mal mit einem Disclaimer an. Alles, was wir jetzt hier möglicherweise nachher diskutieren und vielleicht sogar auch kritisieren, hat nichts mit dem FC Bayern zu tun. Herzlichen Glückwunsch zur 35. Meisterschaft.
Ja.
Und natürlich ist es so, dass der FC Bayern der Verein ist, der einfach hier seit Jahrzehnten tatsächlich die beste Arbeit in der Bundesliga macht. Und deswegen natürlich...
Weil wir auch das meiste Geld haben.
Und deswegen natürlich völlig verdient deutscher Meister geworden ist. Ja, teilweise sogar in einer beeindruckenden Art und Weise.
Ja.
Begeisternd, möchte
also,
ich fast sagen.
Genau, also du hast völlig recht. Ich schließe mich an und ich muss sagen, also diese Meisterschaft löst natürlich in mir jetzt keine positiven Gefühle aus. Also so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber ich merke auch, dass ich zumindest nicht abkotze. So, weil was ist dieser Mannschaft, was ist diesem Trainer, was ist diesem Verein vorzuwerfen? Genau mal gar nichts. Die Transferpolitik, also klar, ne? Spätestens Arne Zeigler würde jetzt an dieser Stelle darauf verweisen, dass der FC Bayern natürlich finanziell deutlich mehr Möglichkeiten hat als alle anderen. Aber sie haben ihr Geld wirklich sehr, sehr gut und effizient eingesetzt. Selbst so jemand wie Luis Diaz, der nun jetzt auch keine Nüsse von Seeberger gekostet hat. Liebe Grüße an unseren Sponsor. Der hat aber natürlich, ist natürlich voll eingeschlagen.
Ja.
Und über Ulisse brauchen wir sowieso nicht reden, wie gut der funktioniert und alles andere auch. Also
naja, und ganz grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass allein die Tatsache, dass der FC Bayern mehr Geld zur Verfügung hat als die anderen, das haben sie sich ja auch erarbeitet. Ja,
jetzt wollen wir natürlich nicht Jahrzehnte zurückgehen, bis zu Kalle Rummenigge und Inter Mailand, aber natürlich ja. Stimmt das. Das so, ist
woher
alles.
Kommt, Mike, ja. Woher kommt eigentlich diese Altersmilde?
Ey, ich wollte gerade den Begriff Altersmilde einwerfen.
Ja. Wirklich, woher kommt das jetzt? Hast du dich einfach damit arrangiert? Ich möchte ein bisschen Gift in diesem Podcast spritzen.
So, endlich.
Harry Kane hat jetzt 32 Tore auf dem Konto und damit 6 mehr als die ganze Mannschaft des FC St. Pauli.
Ja, ich weiß.
Scheiße.
Ich weiß.
Oh Mann, ist halt bitter.
Ey, pass auf, also ich gehe mal aus von einem sehr guten Kommentar in der Süddeutschen vom Kollegen Sebastian Fischer, der schrieb, diesmal hat die Bundesliga eine Ausrede für die Bayern-Dominanz. Denn anders als zum Beispiel 2022 oder unter Nagelsmann oder 2019 unter Niko Kovac, wo man durchaus hätte sagen können, naja, die Bayern waren nicht überragend, ihr könnt euch ja wahrscheinlich erinnern, Dortmund hat, glaube ich, am letzten Spieltag damals
halt
in Gladbach gespielt.
Ach so,
2019.
Ich dachte, du kommst jetzt mit Mainz.
Nee, 2019.
Das war ein anderes Jahr.
Das war ja, das ist ja Mainz. Das sind ja die beiden, diese Meisterschaften, wo sie nah dran waren. Aber erinnert ihr euch noch an dieses Saisonfinale? Ich glaube, Bayern in Frankfurt oder gegen Frankfurt, da haben sie 5-1 dann gewonnen. Und
ach so,
ich war mit Joachim Krohl in Gladbach, am Bökelberg, aber so heißt es ja nicht mehr, sondern am Borussia-Park. Und
das 5-1, entschuldige bitte kurz, das war doch damals das Abschiedsspiel von Robben oder Ribéry. Oder beiden oder irgendwie so. Wo
ist
sie dann
auf jeden Fall lange her. Aber anders als diese Meisterschaften 2019 und 2022, wo man gedacht hat, boah, jetzt wären sie fällig gewesen, sind diese Bayern in diesem Jahr etwas anderes. Also wenn man auch nochmal zurückguckt auf die Meisterschaft mit Nagelsmann, da sind sie dann eben auch im Viertelfinale der Champions League an Villarreal, an dem gelben U-Boot gescheitert.
Das
da hat man sich schon die Augen gerieben in der Bundesliga, hat gesagt, sag mal, warum schaffen wir es nicht, diese Bayern, die schwächer sind als in den Jahren davor, mindestens zu ärgern oder sogar abzulösen. So, und diese Mannschaft aber, diese Kompanie Bayern, die mittlerweile 109 Tore auf dem Konto haben, sind wirklich etwas Besonderes. Ich habe dir ja gestern noch geschrieben, Micky, du saßt im Zug, habe gesagt, irre die Bayern, da stand es gerade 3-1.
Ja.
Und der Gedanke war ganz klar, die gehen in dieses Spiel gegen Stuttgart, haben 48 Tore besseres Torverhältnis als der BVB und 12 Punkte vor. Das heißt, sie sind Meister.
Ja.
Also klar, man brauchte noch den einen Punkt gegen Stuttgart, aber sie gehen in dieses Spiel und sind de facto deutscher Meister, spielen dann gegen einen VfB Stuttgart, der noch um die Champions League Plätze kämpft und gegen einen VfB Stuttgart, wo die Hälfte der Mannschaft noch um ein WM-Ticket bei Julian Nagelsmann spielt. Dann geraten sie in Rückstand mit einer, naja, sagen wir mal B11, obwohl es den Namen nicht so richtig verdient. Und dann drehen sie das Ding einfach in 6 Minuten mit einer unfassbaren Gier, mit einer unfassbaren Lust und mit einer kindlichen Freude, als wäre es der dritte Spieltag. Und sie hätten so das erste Mal gemerkt, auch ab jetzt läuft es.
Genau. Ja. Und soll ich da jetzt was gegen
sagen? Nee, das war so ein bisschen das Besondere. Diese Bayern, die hören halt nicht auf. Die hören nicht mal auf, wenn sie schon Meister sind, wenn sie hinten liegen, wenn sie sagen, wir müssten uns doch jetzt eigentlich schonen. Leverkusen vor der Brust, ein Halbfinale, das ist auch wichtig. Stuttgart, das könnten wir ruhig verlieren. Meister sind wir sowieso, als würden die Dortmunder jetzt 50 Tore aufholen.
Ja, die haben halt gespielt, wie wir gestern auf dem Knacki. Nur mit dem Unterschied, dass bei denen halt auch ansehnlich dann aussah. Auch wenn man es filmt. Und bei uns halt nicht. Aber was so die Herangehensweise, die Lust am Fußball angeht, war es für die im Grunde genauso wie bei uns da auf der wilden Osterwiese. Denn der ist also momentan noch nicht so richtig gemäht, was also auch nicht nur gut ist.
Also man kann ja auf der einen Seite sagen, die Bayern können sich ja jetzt hinten in den Nacken mittlerweile auch Mirsan Gier reinsticken lassen. So.
Ist leider kein Platz mehr, weil da hinten drauf schon dann so ein Mercedes-Logo im Nacken ist oder was immer, die sie oder irgendwelche Cartoon-Charaktere Audi. Oder so. Ja, stimmt. Ja, den privat können sie
das
ja.
Das ist doch AAA.
Ja.
Audi, Allianz und was war Adidas?
Arroganz. Ne?
Und Adidas, genau. Der AAA-Verein.
Verstehe.
Nee, so. Ich habe parallel.
Ja.
Manchester City gegen Arsenal geguckt, weil ich was gegen Bierduschen habe.
Ja.
Ich lehne Bierduschen ab.
Sehr gut.
Ich finde das eine Unart übrigens, um das mal hier zu sagen, aber das nur am Rande.
Aber du badest in Rotwein.
Selbstverständlich, das ist ja auch was anderes. Das ist Baden mit Stil.
Sehr gut, Mike. Sehr gut. Ja.
Es ist schon, ich habe ein bisschen neidisch nach England geguckt, muss ich sagen. Also dieses, und irgendwie guckt man auch neidisch nach Italien und teilweise irgendwie auch nach Spanien.
Warum denn neidisch nach Italien?
Weil du halt wenigstens mal auch andere Meister hast, weil du halt in eine Saison startest.
Naja, aber in England andere Meister, die City hat doch in den letzten Jahren auch alles dominiert. Habe ich da Liverpool habe ich vergessen. Also, stimmt,
die
habe ich
schon wieder vergessen. Arsenal hätte theoretisch auch die Möglichkeit.
Ja, Arsenal hat seit Jahrzehnten theoretisch.
Aber
diese,
ey, können wir kurz mal festhalten,
ja
nach dem Spiel gestern, was hat Arsenal jetzt?
Ja. Ja, die Meisterflatter.
Ach so, ja, selbstverständlich.
Ja, sicher.
So, man blickt da schon ein bisschen neidisch darüber.
Ja, das, ja gut, also bei in der Premier League hat es natürlich einfach damit zu tun, dass die Fernsehverträge so viel Geld ausgeschüttet haben, dass auch andere Vereine, die die finanziellen Möglichkeiten, die Ressourcen haben, dann auch mal City etwas entgegenzusetzen oder andere Vereine, also ja, klar, und in der Serie A ist das bis zum gewissen Grad, die sind irgendwie dann, würde man fast sagen, alle gleich schlecht. So.
Ja, ist ja klar. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, irgendwie lass uns alle nach Italien ziehen.
Nein.
Und ab sofort nur noch.
Ich würde schon nach Italien ziehen.
Aber ab sofort irgendwie sind wir nur noch Fans von italienischem Fußball. Das ist natürlich nicht damit
nicht
gemeint.
Ja.
Ich meine nur von diesem Gefühl einfach, dass du am Anfang einer Saison nicht weißt, wer am Ende Meister wird. Und das ist halt ehrlicherweise etwas total Ermüdendes. Und das tut der Bundesliga ja auch nicht gut.
Nein,
das
natürlich tut es
jetzt schon seit Jahren. Aber
seitdem wir mit Fußball MML angefangen haben, vor 25 Jahren, gab es, glaube ich, genau einen Meister, der nicht Bayern war. Das war Leverkusen.
Das kommt einem doch mittlerweile schon unwirklich vor. Jetzt, nachdem Xabi Alonso auch bei Real Madrid einfach verschwunden wurde.
Ja.
Also der war da ein halbes Jahr. Jetzt ist er in der Versenkung verschwunden, als würde er zusammen mit Pep Guardiola ein Sabbatical in New York machen.
Ja.
Einfach nicht mehr da. Ja. Xabi Alonso ist so evaporiert.
Ja.
Florian Wirtz ist in Liverpool noch nicht hundertprozentig angekommen und Leverkusen ist wieder Leverkusen. Ja, Robert Andrich hat ein Tor geschossen. Wir, wir schießen 100-mal aufs Tor und verlieren 2-1 gegen Augsburg aufgrund eines Elfmeters in der letzten Minute. Also Leverkusen ist jetzt wieder Leverkusen wie vor 4 Jahren. Es war ja auch so ein bisschen Zeit des Erwachens.
Ja.
Aber es kommt einem unwirklich vor, diese Anomalie, dieses eine verrückte Jahr. Und das Irre ist ja, dann war es ja nicht irgendwie so spannend, dass man gesagt hat, geil, am letzten Spieltag Popcorn, Crunchtime, es wird der Gipfel, man hängt am Transistorradio wie früher, ne, bei den 5 Minuten im Mai und man weiß nicht, wer wird Meister am letzten Spieltag. Selbst die Anomalie von Leverkusen war ja so dominant, dass es auch langweilig war am Ende.
Ja, gut, also ich meine, es ist ja nicht so, als hätte das nie stattgefunden. Ich erinnere an den, ich glaube, es war der 27. Mai 2023, als Dortmund verkackt hat gegen Mainz. Und die Bayern haben gegen Köln gespielt, Tor Musiala, das Entscheidende. Also die Situation gab es ja vor kurzem, ist jetzt nicht so, als sei das schon ewig lange her gewesen.
Ja.
Ich meine, dass der FC Bayern dann da auch wieder Meister geworden ist, sieht in der Statistik wie eine Selbstverständlichkeit aus, war dann aber an diesem letzten Spieltag der Bundesliga natürlich nicht so. Also es gab ein spannendes Saisonfinale und es ist noch nicht so lange her. Ein Jahr später wurde Leverkusen Meister. Deutlich, ja. Aber auch da gab es dann einen anderen Meister.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, uns wurde auch dort der Showdown genommen. Also
ja, klar.
Als jemand, der in den in den 90ern und insbesondere in den anfänglichen, beginnenden Nullerjahren sozialisiert wurde mit Fußball. Es war oft so, dass es am Ende noch prickelte. Also ich erinnere an Leverkusen unter Haching, ich erinnere an Schalke und Bayern, da war immer noch was los.
Ja.
Und du konntest so in den letzten Spielen gehen, okay, jetzt passiert noch was. Das war so die große Zeit.
Ja, ja.
Und das gibt es nicht
mehr. Ja, wenn es jetzt kribbelt, dann meistens, weil du einen Bandscheibenvorfall hast. Ne? Dann ist also, das ist halt das. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich das in den nächsten 2-3 Jahren ändert, ist nicht besonders groß. Da sind wir wieder bei den finanziellen Ressourcen. Du hast ab und zu mal Vereine, die sich sehr klug aufstellen, wie der VfB Stuttgart, die sich also mit Trainer und Management, dass die sich so clever neu aufstellen, dass sie dann aber natürlich nur bis in die Champions-League-Ränge vorstoßen. Dann ist da aber auch ein natürliches Ende gekommen. Frankfurt mit der Europa League oder im Erreichen der Champions League, so ist es ähnlich. Da wäre dann in erster Linie wahrscheinlich Leipzig aufgrund der finanziellen Mittel und aufgrund des Erreichens der Champions League und auch wegen des Know-hows, muss man ja auch ganz eindeutig sagen. Wenn sie demnächst Diamondé für 100 Millionen verkauft haben, haben sie noch ein paar Euro mehr. Und dann hast du halt nach wie vor Dortmund damit in der Verlosung. Da muss aber noch mal ein bisschen was im Pass Verein passieren. Endlich mal wieder Umbruch. Und dann sieht es auch schon wieder anders aus.
Sieht es wieder richtig aus.
Der VfB Stuttgart ist aber ein gutes Stichwort, um die Dominanz des FC Bayern nochmal nachhaltig zu illustrieren.
Wir sprechen aber heute auch noch über das Nordderby, ne?
Ja, natürlich. Aber gut, dann lass es uns doch kurz einfach mal ablegen. Ja. Also zur Meisterschaft des FC Bayern. Der VfB Stuttgart ist immerhin Champions League-Aspirant und amtierender Pokalsieger und steht wieder im Halbfinale gegen meine Freiburger.
Ja.
Die haben sich in Summe eine 9:2 Abreibung von den Bayern abgeholt in Hin- und Rückspiel in dieser Saison. Und das ist eine Mannschaft, die ist sozusagen Top 5 in der Liga, Top 4 im DFB-Pokal, ist Pokalsieger. Und die sind am Ende chancenlos. Das und das zeigt einfach diesen unfassbaren Graben zwischen den Bayern und dem Rest der Liga.
Ja. Was soll man da sagen? Genau, das ist es.
Das ja, aber ist genau das.
Aber es ist doch
so lustig, man sitzt hier und irgendwie, ich gucke in deine toten Augen.
Ja, ich gucke in Lukas' toten Augen.
Oder? Und also, irgendwie, also ich fühle mich ja auch tatsächlich ein bisschen schlecht, dass man jetzt hier nicht die Bayern irgendwie abfeiert, weil man, also wenn wir so eine Situation hätten wie England, dann wären wir natürlich emotional ganz anders mit dabei und würden das total feiern. Und jetzt sitzt du hier und sagst, ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber du kannst einem Verein auch nicht zum Vorwurf machen, dass dann auch im Zweifel auch noch...
Deswegen habe ich ja den Disclaimer am Anfang irgendwie gleich gesagt. Natürlich kannst du es den Bayern nicht zum Vorwurf machen.
Nein, und öde bleibt es trotzdem. Also es ist aber so, es ist öde auf sehr hohem Niveau. Ja. Weil wenn wir mal vom Formalen absehen, dass der FC Bayern da durchmarschiert und es öde ist an der Spitze, dann ist aber das, was du siehst auf dem Weg zur Spitze, spektakulär und toller Fußball. Also das heißt, wenn du die Bundesliga einschaltest, um tollen Fußball zu sehen, dann kriegst du den natürlich auch zu sehen. Das
muss aber
der von den Bayern
Titel sein.
Was denn?
Öde an die Freude.
Öde an die Freude. Ja. Nein, aber ne, ich meine, dann ist es ja auch noch beim FC Bayern so, dann werden die auch noch zu ihrem Glück gezwungen, weil sie mit Kompanie ihre fünfte Wahl haben und der schlägt dann auch noch so dermaßen ein. Das ist das eine. Und auch zum tausendsten Mal muss man immer wieder sagen, was willst du einem Verein zum Vorwurf machen, der sogar teilweise wieder anderes wollen, so da durchmarschiert und so geil Fußball spielt und die anderen sind halt einfach zu doof. Und in den Jahren, wo der FC Bayern halt durchgehangen hat, und die Jahre gab es ja, 2023, 2019, pipapo, da waren die anderen dann halt eben nicht da oder nicht außer, die haben dann, sind dann über die eigenen Schwächen gestolpert. Und das ist natürlich dann halt eben auch nicht nur allein die Krise des FC Bayern.
Ich möchte jetzt nicht über den FC Arsenal reden, aber ich möchte es wenigstens einmal sagen, weil ich das eine schöne Rampe fände, wenn wir über Arsenal sprechen würden.
Ja.
Würde ich jetzt sagen.
Ja.
Kommen wir von Öde zu Ödegaard.
Oh. Aber wir sprechen ja nicht.
Ich wollte eigentlich sagen, die Bayern bewachen ja dieses Öde. Sie sind ja der Ödegaard.
Ja, ist richtig.
Verstehst du?
Aber letzter
Gedanke noch zu den Bayern, weil Mike ist ja sehr alt, fordere dieses Podcast, er hat den Scheinwerfer gedreht und hat eine Liga aber vergessen.
Ja.
Selbst PSG in der Ligue 1, die neben den Bayern dominanteste Mannschaft Europas in dieser Saison, hat nur einen Punkt Vorsprung auf Lens aktuell. Ja, also selbst Lens. Frankreich ist spannend. So, und etwas aber, das seit jeher spannender ist als der Meisterschaftskampf in der Bundesliga, ist natürlich der Abstiegskampf. Und man kann seit dem Nordderby am Wochenende sagen, willkommen zurück, HSV.
Ja, leider, ne?
Also, du sitzt hier in deinem strahlend flutlichtblauen HSV-Shirt.
Mit dem berühmten HSV-Logo, berühmten HSV-Löwen auf der Brust.
Ja. Du möchtest über das Nordderby reden? Bitte sehr.
Ich glaube, es lohnt sich, über das Nordderby zu reden. Zum einen aus dem Grund, dass der HSV also formal auf jeden Fall wieder mit im Abstiegsrennen ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich sah den HSV so gefestigt, dass sie mit dem Abstieg nichts mehr würden zu tun haben. Jetzt muss man sagen, wird es dann doch wieder ein bisschen dünner. Und es gab natürlich in Sachen VAR, in Sachen Schiedsrichterleistung durchaus ein paar Dinge zu bemerken, was dieses Nordderby angeht.
Interessanterweise, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, am Anfang der Saison gesagt, als der HSV Vieira, Lokonga und Vuskovic geholt haben, dass sie nicht absteigen.
Ja.
Jetzt sind Lokonga und Vuskovic verletzt seit 2 oder 3 Spielen.
Ja.
Und seitdem.
Ja.
Bricht sozusagen der Verein nicht auseinander, aber hat extreme Schwierigkeiten, seit langem nicht mehr gewonnen.
Ja.
Das ist schon interessant, wie dann so insbesondere bei Vereinen, die halt dann nicht so eine Qualität auf der Bank eben nachziehen können, wie wichtig dann eben
diese Bausteine sind. Da kommt der Begriff Leistungsträger her, ne?
Ja.
Ja. Naja, klar.
Ja, das kompensierst du nicht auf dem Niveau. Das,
absolut.
Das funktioniert nicht. Das ist ja auch so, also das haben wir auch oft besprochen, wenn bei Borussia Dortmund drei Schlüsselspieler in der Achse fehlen, dann wird's auch schwierig und der HSV hat halt nicht so viel Tiefe im Kader. Aber es ist nochmal was anderes. Gerade vor dem Spiel Bremen gegen den HSV und weil ich musste an Mickys Ranking von vor 2 Wochen denken, vergessene Kultstürmer der Bundesliga.
Ja, ja.
Und jetzt denk mal zurück an die 90er und an die Nuller und auch an die 10er Jahre. Wer bei Werder Bremen vorne im Sturmzentrum gespielt hat, wer beim HSV im Sturmzentrum gespielt hat. Und jetzt sag mir, wer waren die Mittelstürmer an diesem Wochenende? Gut, der eine hat getroffen, aber wer waren die Mittelstürmer beim HSV und bei Bremen? Und welche Rolle spielen die in dieser Saison? Ja, da ist ja im Norden ist ja Sturmflaute.
Ja, also. Und das kann ich als Fan vom FC St. Pauli tatsächlich belegen. Ja.
Ja.
Sturmflaute.
Ja. Ihr habt ja 6 Tore weniger als Harry Kane.
Nee, witzig, weil ich wollte gerade sagen, vergessene Bundesliga-Stürmer.
Ja.
Robert Glatzel.
Ja.
Ja.
Natürlich. Selbstverständlich, aber er hat getroffen. Ja.
Er ist auch sehr, sehr sehenswert getroffen, muss man dazu sagen.
Und trotzdem ist er auf Strecke einer der typischen Stürmer, die zu gut sind für die zweite Liga. Und nicht gut genug, um 12 oder 15 Tore dann in der Bundesliga zu machen. Du brauchst eigentlich so einen Garanten. Der zweite Stürmer beim HSV ist ja Ransford Yeboah, bester Name der Liga, Königsdörfer.
Ja. Ja.
Der ist aber eigentlich mal Flügelstürmer gewesen, wenn ich richtig informiert bin. Und der ist ja auch eher so ein spielender Stürmer, so Leichtgewicht und so. Auch der garantiert ja natürlich keine zweistellige Quote. Also da fehlt das so ein bisschen. Mhm. Und ich meine, das ist so schnelllebig geworden, dieses Business. Aber der HSV ist aufgestiegen mit, was waren es, 23 Toren von Davy Selke, der dann gesagt hat, Bundesliga auf keinen Fall, da gehe ich lieber in die Türkei.
Ja, ja.
So.
Und Wie geht's eigentlich Davy Selke in der Türkei?
Ist auch verschollen.
Frage, die also in Deutschland keiner gestellt hat. Ne?
Und auf der anderen Seite bei Bremen spielt dann eben Jovan Milosevic.
Ja.
Und das hat nicht mehr den Glamour.
Ja.
Und nicht mehr die Torgarantie wie das, was wir in den Nuller- und Zehnerjahren bei den beiden hatten.
Ich meine, 2009 war das Nordderby Bremen gegen den HSV halt einfach ein absolutes Topspiel. Ne? Ich sehe nur, wie Tim Wiese quasi Ivica Olic mit Karatekick vor die Brust springt. Das war natürlich noch eine andere, also die Papierkugel-Ära, das war noch eine ganz andere Phase. Aber das ist halt nun mal jetzt vorbei.
Mit dem großen Zitat, er läuft in mich rein.
So. Also, war zwar auf Höhe der Mittellinie, aber das wollen wir jetzt mal...
Also unabhängig davon, dass ich glaube, dass Davy Selke oder dass sie beim HSV damals, als er den Verein verlassen hat, jetzt nicht unhappy gewesen sind, dass das passiert ist, muss man mal sagen, den Move, den Selke gemacht hat, der ist natürlich schlauer als der Move, den so mancher Zweitliga-Torschützenkönig gemacht hat, nämlich weil er gedacht hat, das geht in der Bundesliga so weiter.
Ja, ja.
Und darüber haben wir ja schon das ein oder andere Mal gesprochen. Auf der nach oben offenen Simon Terodde-Skala gibt es wahnsinnig viele Torschützen der zweiten Liga, die eben in der Bundesliga, Zitat Lukas Vogelsang, nicht reüssieren.
Vergesst mir Angelo Fier nicht, Leute.
Warum tun sie das nicht? Warum tun sie das nicht? Weil die Bundesliga 10 oder 15 Meter weiter vorne verteidigt als in der zweiten Liga. Und deswegen hast du halt diesen Targetman, diesen Zentrumsspieler, eben in der Bundesliga nicht so effektiv eingesetzt wie in der zweiten Liga. Der Einzige, der das mal für sich gelernt hat, war Füllkrug, der nämlich wusste, dass wenn ich in die Bundesliga gehe, dann kann ich nicht vorne am Elfmeterpunkt stehen und warten, bis die Flanken reinkommen, um sie dann reinzumachen, sondern ich muss mein Spiel neu gestalten und weiter sozusagen aus der Tiefe des Raumes kommen. Und das hat er gelernt, deswegen ist er in der Bundesliga anders als viele andere eben erfolgreich gewesen. Der klassische Zielspieler funktioniert in der Bundesliga nicht. Deswegen hat der FC St. Pauli auch 4,5 Millionen Euro für Kars ausgegeben.
Sag mal, weil wir ja noch über meine Freiburger sprechen. Der Matanovic war ja auch mal bei St. Pauli, ne?
Ey, der hat bei uns nichts getroffen.
Ja, das aber ist so der Typ ist eine Granate. Habt ihr das Tor gegen Vigo gesehen? Wieder übrigens so ein, auf keinen Fall, keinen Satz mehr über den VAR, aber auch so ein Moment, Kopfballablage, dann aus 18, 19 Meter ein Volley-Schuss, also Tor des Monats, dann jubelt der und dann sagt der Schiedsrichter, nee, war abseits.
Ja, ja.
Und dann wird's überprüft und dann jubeln sie erst richtig. Das hat mich so genervt, weil man konnte die Schönheit dieses Tores gar nicht gutieren, weil da wieder ein Pfiff dazwischen kam.
Aber auf jeden Fall,
Matanovic, der ja auch gegen, am Millerntor, ne? Gegen St. Pauli auch getroffen, auch so ein Faktor in der Mannschaft des SC Freiburg. Also Matanovic wäre jemand, der St. Pauli da sehr gut zu Gesicht stehen würde. Aber ansonsten fehlen da im Norden gerade so die Torschützen. Und noch eine Klammer würde ich gerne machen. Der Einzige, der es so in den letzten paar Jahren noch geschafft hat, in der Bundesliga anzukommen, und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, war am Ende jetzt in dieser Saison Fluppe bei Gladbach. Mhm. Der ja bei Hertha mit 23 Toren Torschützenkönig wurde, dann nach Hoffenheim ging, da gar keine Rolle gespielt hat. Und jetzt, also mein letzter Stand war, er hat 9, vielleicht hat er mittlerweile 10 oder so. Aber der auf jeden Fall gezeigt hat, dass er auch in der Bundesliga treffen kann und auch
aber den Gladbachern fehlt Kleindienst auch.
Ja, das merkst du
halt eben an der Stelle auch. Ne? Also gerade diese Vereine brauchen halt einen, der, wie sagen die jungen Leute, safe.
Small Service.
Ne? Ja,
boah, ja, aber bitte, wenn du bei...
Noch einmal, boah, Alter.
Ey, ich werde wahnsinnig.
Purer Hass.
Zu Recht.
So, aber der, zu Recht. Und um das nochmal zu unterstreichen, der beste Torschütze bei Bremen, sofern ich richtig informiert bin, ist ja Jens Stay. Wo ich das ganze Jahr schon abkotze, weil der ja Stage geschrieben wird.
Genau.
Ja. Und ich mich immer wieder überrascht werde, dass sie den Stay aussprechen, aber es ist ja wohl richtig. Aber Jens Stay hat ja auch dieses Nordderby entschieden mit seinem Doppelpack. Der hat jetzt 9 Treffer, der ist aber ein Achter, ein Box-to-Box-Spieler.
Ja,
der
ja
ersetzt natürlich in diesem System dann den Stürmer durch seine Treffsicherheit, aber darauf kannst du dich im Abstiegskampf halt nicht verlassen. Und deswegen hängen die alle irgendwie jetzt da unten drin. Die haben ja alle 31 Punkte. Bremen hat 31 Punkte, Köln hat 31 Punkte, der HSV hat 31 Punkte. Die können sich nur bei Mike und seinem FC St. Pauli bedanken, dass die es nicht schaffen, mal einen Dreier zu holen, zum Beispiel gegen den ersten FC Köln, wie am Freitag, weil die haben 26. Und ich finde ja tatsächlich, aber vielleicht bin ich auch irre, ich finde ja übrigens bei 4 ausstehenden Spielen 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz schon einigermaßen beruhigend, wenn ich sehe, wie der 16., nämlich St. Pauli, spielt. Also ich würde da jetzt auch keine Schnappatmung beim HSV bekommen.
Nein, das ist auch nicht angebracht, aber sagen wir mal, eine gewisse verschärfte Aufmerksamkeit für das Thema Abstieg sollte man dann schon haben an der Stelle, weil natürlich kann es dich schnell erwischen. Aber klar, also sie sind jetzt nicht akut abstiegsbedroht, aber entspannt zurücklehnen sieht auch anders aus, vor allen Dingen, weil jetzt plötzlich dann auch noch Wolfsburg gewinnt. Mhm. Das ist natürlich, das hat ja nun wirklich jetzt niemand
gewonnen. Einmal gewonnen jetzt.
Ja, weil jetzt auch noch Wolfsburg gewinnt. Also nicht keine Siegesserie hinlegt, aber sie haben jetzt halt einfach gewonnen.
Ja.
So.
Ja, also und da wird die große Frage sein, am Wochenende spielen sie zu Hause gegen Mönchengladbach. Das ist natürlich dann auch wieder dieses berühmte 6-Punkte-Spiel oder zumindest irgendwie so fast ein 6-Punkte-Spiel, weil Mönchengladbach ja schon trotz allem eigentlich da raus ist. Also ganz gut noch vielleicht, dass sie jetzt mal aus Sicht des FC St. Pauli, dass sie nur unentschieden gespielt haben am Wochenende, sodass sie eigentlich in Wolfsburg punkten müssen, um eigentlich dann mehr oder weniger
wirklich. Die Mainzer haben sich dann doch noch einen Punkt geholt, ne? In der 8. Minute der Nachspielzeit, aber das ist ja mittlerweile auch völlig normal. Es war jetzt auch, ich weiß nicht, welches Bundesligaspiel, dann stand auch wieder plus 12 Minuten, weil natürlich der Schiri jetzt alle Nase lang rausgeht und QVC guckt. 8.
Minute der Nachspielzeit, da hatte Litti nicht mal Strapse an.
Ja.
Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, also Stichwort FC St. Pauli, wir spielen noch gegen Heidenheim, es geht jetzt gegen Heidenheim, dann kommt Mainz, dann geht's nach Leipzig und dann gibt es das Endspiel am letzten Spieltag gegen Wolfsburg. So, und du hast ein Spiel gegen Köln auch noch hinter dir. Also du hattest 4 Möglichkeiten quasi oder hast dann am Ende der Saison 4 Möglichkeiten, gegen direkte Konkurrenten zu punkten, idealerweise dreifach zu punkten. Und da muss man auch sagen, wenn man das nicht schafft, also wenn man jetzt nicht in Heidenheim gewinnt oder gegen Mainz zu Hause oder gegen den VfL Wolfsburg zu Hause, dann hat man es am Ende auch nicht verdient, in der Bundesliga zu bleiben. So offen und ehrlich muss man einfach mal sein. Es wäre natürlich schade, weil Bundesliga dann doch irgendwie geiler ist als zweite Liga.
Ja.
Was ich ganz kurz noch erwähnen wollte, wenn wir über das Nordderby gesprochen haben, müssen wir natürlich trotzdem jetzt einmal über den VAR nochmal reden. Und
dann
zwar,
machen wir erst Werbung und dann machen wir den Leuten richtig den Mund wässrig. Weil wir dann
endlich mal über den VAR.
Ja, sicher, pass auf. Ja, okay. So, ich weiß, wie es geht.
Du bist ein Profi.
Mein MML.
Über VAR zu reden ist natürlich auch der heilige Gral.
Ah, sehr gut.
Oder wie es heißt, Holy Grail.
Du bist heute, also Mike, du bist heute der König der Segways, der Überleitung. Und da danke ich dir ganz herzlich. Also ich war in meinem Heimatdorf in Henrichenburg im Supermarkt und dann blickte ich auf so ein so ein Shaker mit so einem Dino drauf und dann war da so ein Aufsteller, da gab's Holy. Das heißt, Holy ist wirklich, also in der absoluten Provinz angekommen, da kann man mal sehen, wie erfolgreich und beliebt die sind. Holy ist mittlerweile überall und das liegt vermutlich daran, dass sie die erste echte Alternative zu ungesunden Softdrinks sind, denn deren Motto ist, geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man da so guckt, dann sagt man so 39,99 €, das ist aber ein bisschen teuer hier, mein Freund.
Sind die bekloppt?
Ja, die bekloppt oder was?
Ja.
39,99 €, da krieg ich 2 Liter Sprit für. Aber da muss man so sagen, mit Echt? Dem Discount,
ja.
Ne, dann ist es ja nur noch 36 € für 50 Portionen. So, und wenn ihr wie empfohlen dosiert, ne? So, da könnt ihr mal dran rumrechnen. So sieht's nämlich aus. Mit weniger Pulver übrigens, dann gibt's da noch mehr Portionen und eine noch günstigere Portionsgröße. Aber vielleicht müssen wir zuerst einmal darüber reden, wie geil Holy eigentlich ist, bevor wir rumrechnen, Mike. Ja. Wie geil ist denn Holy?
Aber ich kann's dir einmal vorrechnen. Ich glaube, ja, 36 durch 50 ist dann am Ende 72 Cent ja, pro Portion.
Ach, guck mal, siehst du, ja. Ja, das ist doch im Vergleich zu anderen Sportgetränken ja nur noch die Hälfte.
So ist das nämlich.
Ja, und der Geschmack ist ja viel fruchtiger als bei den Supermarktklassikern. Das muss man auch dazu sagen. Und man fühlt sich halt eben nicht schlecht, weil es hat halt eben keinen Zucker oder künstliche Aromen. Also es
Gab
ist
es
rundum
denn
toll.
In Henrichenburg auch das Starter-Set Deluxe.
Ja, das stand da ja. Ne? Einmal Holy Energy, 14er Probierbox, einmal Holy Ice Tea, 14er Probierbox, einmal Holy Hydration, 14er Probierbox.
Hydration?
Ja, das ist ja wie. Das ist ein deutscher Podcast!
Pass auf, einmal Holy Milchshakes, die Milchshakes in der 15er Probierbox.
Die Milchschüttler, ne? Da sind
und einmal noch den Logoschüttler.
Genau, ist richtig. Ja. Und nur bis Ende April 10 € reduziert.
So
also,
ist das nämlich. Dann sind es nämlich die von dir angesprochenen 39,99 €. Und weil du ja auch den Rabatt schon angesprochen hast, sei noch erwähnt, dass es natürlich mit dem Gutscheincode MML auf holy.com 10% Rabatt gibt und das Ganze auch für Bestandskunden und dementsprechend das Ganze also dann irgendwann bei 36 € bei euch landet.
Also wenn ihr da noch weiter rumrechnet, dann kriegt ihr am Ende dann noch so 8 € raus. Das sage ich jetzt mal.
Ich glaube das auch.
Ja.
Ich glaube das auch. Deswegen jetzt rasch auf holy.com und zum Beispiel das Starter-Set Deluxe bestellen und einfach mal probieren.
Genau.
Wie geil das ist.
Ja, sicher.
Kommen wir vom Durst zur Wurst.
Jetzt will er mir aber Konkurrenz machen heute, ne? Kein Podcast ohne Stadionwurst.
Jawohl.
Ne?
Ja,
unsere Freunde von Salzbrenner Würstchen sind Partner und das zu Recht.
Das ist mir schon alles wieder zu trocken. Ich will doch, dass du jetzt mal gleich mal darauf eingehst, wie geil die eigentlich schmecken. Die schmecken ja fantastisch. Das mag möglicherweise daran liegen, dass sie das alles sehr sorgfältig verarbeiten und dass sie regionale Zutaten verwenden. Sie haben den Fokus auf Qualität und frische Herstellung. Das schmeckt man auch, wenn man da reinbeißt. Ja. So, und weil die natürlich an die Gesellschaft und an Diversität denken, haben sie gesagt, pass mal auf, wir bieten eine moderne Alternative an, die Veggie-Linie. Ist das geil?
Ja.
Ist das geil?
Mit besten Grüßen nach Köpenick.
Richtig.
So ist es.
Ja.
Also alles, was man im Grunde genommen braucht, wenn man auf Würstchen steht, egal ob eben die klassischen Würstchen oder eben die Veggie-Line oder wie du es gerade genannt hast, die Veggie-Linie.
Die Veggie-Linie,
Dementsprechend ist Salzbrenner ein familiengeführtes Unternehmen mit klassischen Brü- und Grillwürsten und eben jetzt neu der Veggie-Line als Erweiterung.
Und da gibt es ja auch den Online-Shop. Und ich wollte mir letztens Kleidung bestellen bei C&A. Und dann habe ich aber im Online-Shop von Salzbrenner habe ich mir 48 Salzbrennerwürste bestellt und habe mir sie angezogen. Und ich bin auch in der Stadt gut angekommen bei den Leuten.
Das glaube ich sofort an dieser Stelle.
Was tragen Sie denn da? Hat man mich am Oscar Red Carpet gefragt. Hat der Stephen Gitte mich gefragt. What are you wearing? Und da habe ich gesagt, Salzbrennerwürste. Ich trage ein Tuxedo aus Salzbrennerwürstchen.
So viel Freude macht nur Salzbrenner. Unter salzbrenner-würstchen.de gibt es mit dem Gutscheincode FMML15 oder wie Lukas Vogelsang es nennen würde.
Fimmel.
Fimmel 15. FMML 15. Gibt es 15% Rabatt bis zum 30. Juni. Deswegen nix wie jetzt klicken unter salzbrenner-würstchen.de und diese fantastischen Würstchen einfach mal ausprobieren.
James Bond will Salzbrenner tragen.
Klappe jetzt.
Mein MML.
So. Dafür brauchen wir auch den Audiobeweis für diesen, ja, für diese Werbung gerade. Ja, braucht es den richtig. Audiobeweis?
Das stimmt allerdings, ja.
Um danach einiges zu sanktionieren. Manchmal finde ich jetzt persönlich,
ja,
braucht es den Videobeweis ja gar nicht so oft, wie er eingesetzt wird.
Ja, das ist richtig. Also man weiß ja wirklich, an so einem normalen Wochenende weiß man gar nicht, wer ist mehr am iPad, ne? Die Blagen im Restaurant, ja, oder der Schiri, wenn er mal an der Seitenlinie steht, wenn er sagt, Leute, spielt ihr mal ohne mich weiter, der Papa geht nochmal 5 Minuten hier an der Seite gucken, wie das Spiel so gelaufen ist. Die Schiedsrichter, also man hat das ja, also man kennt das ja von diesen Leuten, die in der VIP-Loge sitzen, ja, dass die teilweise das Spiel gar nicht verfolgen unten auf dem Platz, sondern dass sie beim Weinchen da stehen und dann irgendwo oben auf die Monitore gucken. Mhm. Und so ähnlich ist mit den Schiedsrichtern auch mittlerweile, dass die sagen, Leute, spielt ihr mal schön. Der Papa geht nochmal kurz sich da die schönsten Szenen am Monitor angucken. Und deswegen hast du ja eine Nachspielzeit von 12 Minuten. Aber bei diesem Nordderby beispielsweise, das war schon bemerkenswert. Ja. Also die erste rote Karte für den Hamburger Spieler.
Othele.
Genau. Die habe ich als eine solche gar nicht gesehen. Das war für mich noch nicht mal eine gelbe.
Genau.
Das war einfach gar nichts.
Ja.
So, also man kann die Aktion jetzt auch nicht so richtig gut beschreiben im Podcast, aber ich sage jetzt einfach mal, das war gar nichts. So, dann geht der mit Rot vom Platz. Und dann gibt es eine zweite rote
Nachdem
Karte.
Nachdem der Schiedsrichter gar nichts zu genau. Recht gegeben hat.
Genau, so. Und dann gibt's eine rote plötzlich für ihn. Und dann denkst du schon, warum geht der denn vom Feld? Und dann gibt's eine Szene, wo Bakary Yatta, unser Bakary geht er dem Bremer Spielern hinterher und spitzelt den Ball weg.
Ja.
Und dann soll er rot kriegen, du.
Ja.
Und dann kriegt er erst rot, der Bakary. Ich persönlich habe es auch nicht als rot gesehen, ja, weil man kann natürlich sagen, er geht ihm von hinten in die Beine. Es war aber für mich schon in der ersten Szene ersichtlich, dass er den Ball, wie man so schön sagt, wegspitzelt dabei. Ja. Und dann hat man sich die Szene nochmal angesehen und festgestellt, ich fand die Begründung, die der Schiedsrichter gegeben hat, die fand ich gut. Es gibt da nämlich nur gelb statt rot für Yatta, weil es lediglich ein rücksichtsloses Foul gewesen sei. Wobei ich immer dachte, in meiner Wahrnehmung gibt es rot für eben dieses. Also ein rücksichtsloses Foul in der Begründung ist ja rotwürdig. So. Und dann da bist du wieder bei den berühmten zweierlei Maß. Also wenn das eine kein Rot ist, sondern nur gelb, dann kann das andere erst recht kein Rot sein. Und dazwischen, und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt, gab es ja noch die Szene, als Stay, wie wir ihn ja gerade schon genannt haben, und so heißt er ja
so
auch, deswegen
auch.
Dürfen wir ihn auch so nennen, der hat ja dann das zweite Tor für Bremen gemacht, aber vorher gab es eine Szene, da ist ein Bremer Spieler dem Hamburger quasi mit der Sohle auf den Fuß gestiegen. Und das wiederum hätte man in der Entstehung des Tores mit der Gründlichkeit, mit der die Karten gegen den HSV gegeben wurden, hätte man das wirklich überprüfen müssen. Denn es gab einen Foul an einem Hamburger vorher, bevor Stay dieses wunderschöne Tor geschossen hat. Und da wurde gar nichts überprüft. Und das verstehe ich dann nicht.
Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit, nur weil ich mal ein Premier League-Spiel gesehen habe, darauf rumreiten.
Wirklich, also da,
wie toll das in der Premier League ist.
Was darf es auch als Anfängerfehler? Also ich habe jetzt zwei Anfängerfehler in diesem Podcast gefunden.
Ja.
Das
ja.
erste ist,
nur zwei.
Micky, man darf niemals seinen Freizeitkick filmen.
Ja,
das desillusioniert dich total.
Total,
weil man denkt,
total.
Man denkt, man ist immer noch in seiner jugendlichen Blüte und die Sprints sehen schnell aus. Dann schaut man sich das Videomaterial an und merkt,
das ist eine Werbung für Aktion Mensch. Ja, das ist wirklich.
Es ist nicht mal Slow Motion. Das ist das Erste. Und man darf nicht, wenn einen die Bundesliga schon langweilt, plötzlich Premier League gucken. Ja. Weil von der Droge kommst du nicht mehr runter.
Ja, also,
so, das ist auch das Zweite.
Was mir aber sehr gefallen hat, neben dem Spiel natürlich, weil es einfach ein wirklich fantastisches Fußballspiel gewesen ist, super intensiv geführt ist, extrem schnell gewesen ist und so weiter, die Spielleitung von Anthony Taylor.
Mhm.
Ich glaube, er heißt Anthony mit Vornamen, Taylor heißt er auf jeden Fall mit
Niemand
Nachnamen.
Niemand wird es je googeln.
Genau.
Sag Anthony Taylor.
Das ist dieser Darts-Weltmeister.
Genau.
Richtig.
Okay. Und da wird einfach so viel laufen gelassen, was in der Bundesliga hart mit Gelb und VAR und sonst was bestraft wird, sanktioniert wird, dass man irgendwie so das Gefühl hat und kam halt eben auch gerade aus dem Spiel Bremen gegen den Hamburger Sportverein, wo ja ständig in irgendeiner Art und Weise der Schiedsrichter im Mittelpunkt gestanden hat und ständig irgendwie diskutiert wurde und dies, das und sich der HSV auch wirklich zu Recht aufgeregt hat, ob man das jetzt in der Art und Weise machen muss, wie es dann der Physio und der Co-Trainer und so weiter gemacht hat.
Muss Friedrich Merz auch das deutsche Schiedsrichterwesen entbürokratisieren?
Auf jeden Fall.
Also manifestiert sich quasi die deutsche Überbürokratisierung jetzt mittlerweile auch im Bundesliga-Fußball?
Aber es ist natürlich auch etwas, das traditionell gewachsen ist. Natürlich, es gibt diese englische Härte, die ist ja sprichwörtlich seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Und es gibt natürlich eine ganz andere Linie dort. Also da werden schon seit jeher, ich glaube, mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, hat schon vor 10 Jahren darüber eine Kolumne geschrieben, dass es einfach eine ganz andere Art von Fußball ist und dass dagegen die Bundesliga halt relativ, wie sagt man, schwach auf der Brust ist, was das angeht. Aber da werden halt ganz andere Dinge, wie Mike ja auch sagt, laufen gelassen.
Im Übrigen ganz wichtig,
die in Deutschland seit jeher gepfiffen werden würden, aber da wird man, und das ist dann eben auch gelernt. Das ist gelernt von den Mannschaften, das ist gelernt vom Staff, das ist gelernt von den Schiedsrichtern selbst, das ist gelernt von den Zuschauern. Also da würde er sich Unmut breit machen, wenn plötzlich so kleinere Fouls gepfiffen werden, weil es nicht in der Tradition der Premier League steht.
Interessanterweise pfeifen Schiedsrichter, deutsche Schiedsrichter in der Champions League ja auch anders als in der Bundesliga. Also die lassen ja auch laufen, da ist es ja quasi Usus eben laufen zu lassen und nicht
irgendwie
bei...
Weil sie von den Ketten der deutschen Bürokratie befreit durch Europa ziehen. Genau.
Also ich würde mal sagen, im Lichte, und dann lass uns nicht ewig über den VAR reden, aber im Lichte des Karriereendes von Dennis Aytekin und Patrick Ittrich kann man sich, glaube ich, nur für die nächste Saison wünschen, dass das deutsche Schiedsrichterwesen einfach wirklich profigerecht in die Bundesliga zurückkehrt und die nächste Saison einfach deutlich besser dann pfeift und die Spiele führt, als das in dieser Saison der Fall gewesen ist.
Ist absolut korrekt, ja.
Ich habe noch zwei sprachliche Dinge. Also zum einen angedenk des Unterschieds zwischen den Top-Stürmern der Zehnerjahre und heute muss es natürlich heißen in Bremen, should I stay or should Sanogo?
Vielen Dank,
das eine. Und das andere ist, ich habe euch mal was gescreenshottet, weil wir uns oft auch über das Vokabular des Journalismus unterhalten im Sportbereich, also oder das neue Vokabular des Fußballs, das Spiel ziehen, das Foul ziehen oder für mich und meinen Freund Tommy bei Vorwärts Westend das Unwort der zweiten Liga wegverteidigen.
Ach so, oh, das
Sie haben
ist auch
es wegverteidigt.
Wegverteidigt ist auch toll.
Absoluter Horror. Ich habe noch was für euch, ich mag es seit jeher nicht, aber die Süddeutsche hat es auf die Spitze getrieben. Ergebniskrise.
Ah ja.
So, also Ergebniskrise sehe ich ein, ist, also nach meinem Verständnis, du spielst sehr gut, aber du kriegst halt in der 98. Minute noch das 1-1. Dann spielst du in der Woche danach wieder gut, triffst das Tor nicht, so wie Leverkusen jetzt gegen Augsburg und verlierst 2-1. Ja. Dann hast du eine Ergebniskrise. Ja. So, die Süddeutsche schrieb aber über den HSV, und jetzt hört gut zu, die Ergebniskrise ist besonders schlimm, weil sie leistungsgerecht ist. Ja, aber dann ist es
doch
keine,
Ergebniskrise. Dann ist es, aber wahrscheinlich ging es darum, das dann auch rauszumeißeln. Also, dass man im Grunde genommen den Leser erstmal auf die falsche Fährte lockt und sagt, ja, hier wird eine Ergebniskrise öffentlich verhandelt. Aber Freunde, so ist es eben nicht. Genau diese, also diesen Weg, den wir jetzt mit dir gegangen sind, dass die Süddeutsche den Weg auch mit den Lesern gehen möchte, dass man sagt, nein, das ist keine Ergebniskrise, es ist eine richtige Krise, weil die Ergebnisse zur Leistung passen.
Also haben wir eine Krise.
Also ist die Ergebniskrise, ich bin jetzt schon hier kurz vor Erich Ribbeck. Also natürlich höre ich mir eine subjektive Meinung an und ich entscheide, ob die subjektive Meinung, die vom Spieler geäußert wurde, eine objektive ist. Und wenn ich feststelle, dass die vom Spieler subjektiv geäußerte Meinung eine objektive ist, weil meine subjektive Meinung, die ja immer eine objektive ist, in meiner Entscheidung, also wirklich eine objektive des Spielers ist, dann werde ich diese vermeintlich subjektiv gefällte Meinung, die werde ich zu einer objektiven erklären und somit also beziehe ich dann diese subjektive Meinung, die ja in Wirklichkeit eine objektive ist, beziehe ich mit ein.
Und dann habe ich dem Soltan Sebastian gesagt, der Budjewein Senden von Real Madrid, der geht immer links rum.
Ja.
Aber der war von Barcelona und ging immer rechts rum.
So, ein
ich
letztes,
bin übrigens sehr
bevor
fasziniert,
ich zum Barberhaus gehe.
Ich bin sehr fasziniert, dass du ungefähr 26 Jahre nach dieser Pressekonferenz von Erich Rebeck das Ganze aus dem Kopf ohne abzulesen, quasi wortwörtlich wiedergeben
kannst. Das stimmt ja, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube, ich habe mir das einfach aus dem Arsch gezogen.
Im Zweifel
war
es nicht mal Erich Ribbeck. Aber das ist ja egal, es kann ja keiner
nachvollziehen. Nein, es war auf jeden Fall Erich Ribbeck.
Ja, es war Erich Ribbeck.
Und es war auch genauso, wie du es gerade gesagt hast.
Also es war ziemlich nah dran, würde ich mal behaupten. Also ich, Aber das übrigens nur deshalb, weil mir, sag mal, die Logik dessen, was Ribbeck damals gesagt hat, wofür er sehr verlacht wurde, die hat sich mir sogar erschlossen. Deswegen konnte ich sie nochmal relativ schnell reproduzieren. Es war nicht, wenn sie den Hauptbahnhof einsteigen. So war es noch nicht.
Ja. Ganz kurz auch für dich als Kind des Ruhrgebiets.
Ja.
7 Punkte auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Ich glaube, wir können so langsam mit Fug und Recht behaupten, welcome back in der Bundesliga. Halleluja. FC Schalke 04.
Ja, wirklich. Das ist echt sehr, sehr erfreulich.
Ja.
Finde ich sehr, sehr schön. Freue ich mich total. Mit in der Verlosung, ich verfolge die zweite Liga nur peripher, aber mit in der Verlosung sind da nach wie vor
Paderborn
und Elversberg.
Genau. Und Hannover auch. Ja. Verabschiedet Darmstadt hat sich Darmstadt.
Ja. Ja.
Zumindest aus dem direkten Rennen, das wird nichts mehr. Aber also Hannover noch mit dabei. Und für Paderborn sieht es ebenfalls sehr, sehr gut aus. Ja. Die sind 3 Punkte vor Elversberg auf Platz 2 Paderborn und Elversberg Dritter. Und dann 1 Punkt dahinter Hannover.
Ja, also ich fände es natürlich, ne, wir sind ja immer Freunde der Traditionsvereine. Ich meine, Hannover, ja, ist okay. Lieber wäre es mir natürlich immer, wenn Lautern endlich wieder aufstiege. Lautern oder wie Ewald Lienen sagte, weil es mir auf die Eier geht, immer nach Kaiserslautern zu fahren und da zu verlieren. Aber wenn es dann so sein muss, dann halt Hannover. Und dann aber bitte, dann möchte ich bitte das Saisonfinale. Der VfL Wolfsburg schleppt sich noch auf den Relegationsplatz und verliert dann gegen Paderborn. Das ist mein Wunsch. Ein letztes noch, bevor ich euch gleich noch mit einem Ranking behellige, wenn ihr nichts dagegen habt. Jetzt ist ja Bog ist ja der quasi der neue Kehl beim BVB.
Detlef Bog. Ja.
Und seitdem er da ist, verliert der BVB. Ist das schon der Bog-Effekt?
Ja.
Beim BVB, ne?
Ja.
Aber
auf jeden Fall.
Jetzt haben wir angefangen mit Niklas Süle und sollten zumindest damit aufhören.
Ja, stimmt.
Zumindest noch einen Satz. Wir haben gesagt, es hat was Tragisches, aber es ist schon Wahnsinn. Also A, dass du dieses Spiel gegen Hoffenheim 2-1 verlierst durch 2 Elfmeter von...
Achso, das habe ich ja schon, während ich mit meinem Bruder guckte, André Kramaric.
Der Bundesliga ein Tor mehr hat als Uwe Seeler.
Und 3 Tore mehr als der FC St. Pauli.
Macht sich denn André Kramaric dann demnächst Sorgen um seine
TSG?
Ja.
Aber auch mit so einem Hamburger.
Völlig Kramaric, der ja ordentliches, aber doch sehr stark akzentgeprägtes Deutsch spricht, der dann, ich mach mir Sorgen um meine TSG.
So übrigens,
aber,
für dich, weil ich es nämlich auch phasenweise gelesen habe, Hans-Joachim Watzke macht sich Sorgen um seinen BVB.
Nein, wirklich?
Ja, aber zu Recht. Also wirklich 2 Gedanken noch, sonst reden wir so viel über den BVB. Aber man sieht, die Saison ist vorbei.
Ja.
Nach oben geht nichts mehr, das wissen wir seit gestern, das wussten wir aber auch schon Samstagabend.
Ja.
Nach unten geht auch nichts mehr, Vizemeister sind sie sicher. Dann kommt
Deswegen verliert Leverkusen.
So ein Spiel zustande, aber trotzdem, wir haben so oft auch Witze gemacht über Niklas Süle und auch über sein Gehalt und so, aber trotzdem eine Szene, in der er wegrutscht, sich dabei verletzt und noch einen Handelfmeter verursacht.
Also das
hat niemand verdient. Und das ist, und ich meine, wolltest du ein Sinnbild kreieren für die letzten Jahre von Niklas Süle oder das letzte Jahr von Niklas Süle beim BVB, dann hättest, also das, dann hättest du das mit der KI.
Ja.
Hättest du das, ein kleines Filmchen. Hier, Loffi hätte mit der KI ein Filmchen gemacht.
Ja.
Das hätte so ausgesehen. Das Sinnbild von Niklas Süle in der Saison.
Ja, und dann passiert, das ist absurd. Dass man da dann auch auf Handelfmeter pfeift, zeigt aber auch die ganze Absurdität dieser Handspiel, nennen wir sie mal wohlwollend, Regel. Also ein völliger Schwachsinn, dass Riasson zum Schluss, also kurz vor Schluss, diesen Handelfmeter gegen sich bekommt, ist völlig in Ordnung, weil du da gesehen hast, dass da die Hand so vermeintlich versteckt ausgefahren wird, dass man Einfluss nimmt auf die Flugkurve des Balls. Aber ein Spieler, der hinfällt, der sich dabei auch noch verletzt und der natürlich meinst du, Süle hat in der Verletzung noch gesagt, ich versuche jetzt mal hier noch meine Körperperfläche zu verändern. Also völliger
aber
Quatsch,
das ist doch
diese
das,
Schwachsinnsregel, schafft also, sie endlich
ich
ab,
sag's, verdammt nochmal. In der Premier League wäre das nicht gepfiffen.
Oh,
aber das ist doch das, was ich vor 3 Wochen oder so mal gesagt habe.
Receiver weg.
Solange die Faust aus dem Keller droht, geht uns das Fingerspitzengefühl verloren. Weil das geht nicht. Früher hätte der Schiedsrichter einfach gesagt, okay, der ist weggerutscht, der hat sich noch verletzt. Allein deshalb gebe ich keinen Elfmeter. Mit Fingerspitzengefühl. Jetzt ist alles nur noch Hand.
So, aber jetzt wirklich zum Schluss, bevor das Ranking kommt, noch ein schöner Satz. Es gab offensichtlich in Kastrop gab es ein Spiel, weil ein Mann um die 50 namens Mini, der sich sehr gut um einen Kastropper Fußballverein gekümmert hat, der ist verstorben. Mhm. Also an dieser Stelle herzliches Beileid. Und dann gab man eine typische Kastropper Szene. Am Samstag vor dem Spiel, am Sonntag, sagte einer, so typischer Typ, so ne, Kategorie Platzwart, immer.
Plauze?
Ja, Plauze natürlich, Kippe im Mund. So, pass mal auf, jetzt habe ich hier die Schwatten binden, weil das ist ja morgen, wir spielen ja hier für unser Mini, der ist ja verstorben. Unsere Jungs, die spielen morgen alle mit Trauerflower, ne? So viel dazu. So viel dazu. Da wurde Tantalus geredet. Und jetzt, wollen wir jetzt schon unsere kleine Tour bewerben oder wollen wir jetzt ja, erst das Ranking machen? Was wollen wir denn zuerst machen?
Lass uns doch erst kurz den letzten kleinen Werbeblock in eigener Sache.
Und dann gibt es zum Schluss noch das Ranking. Ja,
also, pass auf.
Fahr ich auch ab.
Erstmal.
Jawohl.
Richtig geil.
Ja.
Wenn ihr den Wahnsinn auf der Bühne sehen wollt, kommt alle in die Mewa Arena. Da
schießen wir mit der Kanone Salzbrennerwürstchen in die Menge.
So ist das.
Ja.
Und zwar am 2. Juni.
Da kann ich nicht.
Fußballmml.de, das ist eure Destination.
Jawohl.
Um Tickets dafür zu kaufen. Exakt. Und ansonsten kann man nur sagen, kurz nach dem Finale der Champions League und kurz vor der Weltmeisterschaft ist es wahnsinnig wichtig, dass wir alle, also nicht nur wir drei, sondern auch ihr, nochmal einen gemeinsamen Abend verbringen.
Jawohl.
Um so ein bisschen so in Nostalgie nochmal so ein bisschen zu
reklamieren. Wir planen 90 Minuten.
Ja.
Mike wird sich als Krankenschwester verkleiden und wir werden 180 auf der Bühne stehen.
So wird es kommen.
Und darüber reden, wie toll die Premier League eigentlich ist.
So ist es. Genau, Mike, sehr gut. Ja.
Und
jetzt
noch
sag mal,
mehr
wo
Historie.
Das ist. Jetzt sag doch einfach, wo es ist.
In der Mewa Arena.
In der Mewa Arena.
Jeder weiß doch,
da ist doch auch,
in
da
Mainz
ist doch auch am Sonntag, und darüber müssen wir mal gesondert sprechen, da ist auch am Sonntag das Länderspiel gegen Finnland. Eins der zwei Testspiele vor Beginn der WM. Und das ist der absurdeste Termin, den ich jemals irgendwo gesehen habe im Weltfußball, weil am 30. Am 30. am Abend ist das Champions League Finale.
Mhm.
Am 31. ist das Testspiel der Nationalmannschaft. Wenn man davon ausgeht, dass die Bayern eventuell das Finale erreichen, ist das aber auch ein Testspiel, wo man dann mit der Hälfte der Startelf nicht antreten kann.
Ja, aber egal, haben wir aber auch schon mal öfter gehabt, die
am
Situation.
31.
Können wir jetzt unsere Werbung mal zu Ende machen, bitte?
Ja, will ich ja auch. Also, ganz kurz noch, wenn es richtig um Historie und geile Geschichten geht.
Ja.
Nachspielzeiten on Tour. Lesung am 16. Juli in Berlin mit Lukas Vogelsang.
Den kennen Sie aus einem Fußballpodcast.
Im Kabaretttheater Distel eine Liebeserklärung an den Fußball. Tickets gibt es ab sofort zu kaufen.
Und das so kurz vorm WM-Finale. Da ist man schon so richtig angezündet.
Und was ist, wenn die Bayern im Finale stehen? Dann können die alle nicht zur Lesung kommen.
Im WM-Finale, wenn die Bayern alle...
Also dementsprechend, den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt, meine Damen und Herren.
Jetzt gibt es nochmal ein Ranking, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da werdet ihr mit Sicherheit eure Freude dran haben. Mike war teilweise auch dabei, als nämlich die Kulttrainer der Bundesliga am Werk waren.
Das ist so witzig.
Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich das Ranking vor drei Wochen schon gemacht habe.
Das ist so witzig. Ich hab Mike, kurze Erklärung. Ich habe Micky gestern Abend noch eine Sprachnachricht. Ich habe gesagt, sag mal, hast du noch ein Ranking auf Lager? Sonst mache ich eins. Und dann hat er gesagt, ich habe noch eins. Und hätte er gesagt, ich habe keins, hätte ich die Kulttrainer der Bundesliga gemacht.
Dann wirst du mir gleich sagen, welche ich vergessen habe.
Ja, keine Ahnung.
Einen ersetze ich
das
noch.
Lustig.
Warum schreibt ihr euch eigentlich immer und schickt euch Sprachnachrichten und ignoriert mich völlig?
Weil du kein Ranking hast.
Weil du kein Ranking hast, ne?
Ach so.
Also, pass auf. Wir haben das Ranking, die geilsten Kulttrainer der Fußball-Bundesliga.
Mhm.
Wer fängt an von euch beiden?
Mike.
Ich.
Also Platz 10. Bis 1.
Ja.
Mhm. Erster Name, Ede Geier.
Ede Geier, der beste Freier, wie man auf
sehr schön,
St. Pauli mal einst sang, als er nämlich St. Pauli kritisierte. Aber ich finde, er ist schon bei Platz 4, wäre er schon gut dabei.
Ja,
Platz 4
wäre gut. Dann kann ich noch
wenn ich meiner Frau sage, dass der Spieler mit der Nummer 9, den müsst ihr decken, dann geht ihr dahinter, dann macht ihr das.
Der hat nämlich gesagt, meine Spieler standen da rum wie die Nutten auf der Reeperbahn.
Ja,
das kam jetzt nicht so gut an.
Dann kann ich noch einen Funfact einstreuen.
Ja.
Real Madrid war im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League das spanische Energie Cottbus.
Stimmt,
sie haben ohne einen einzigen Spanier gespielt.
Ja,
das heißt, da musste ich sofort, Ede Geier gefällt das.
Der zweite Name, Peter Neururer.
Oh, Peter Neururer, mit dem ich ja mal im Panamera durch Gelsenkirchen gefahren bin. Boah, also Kulttrainer, Ja, das, also da, vielleicht kommt noch einer, aber eigentlich ist eins.
Wirklich?
Eins? Ja, dann zwei. Wow. Pass auf, dann zwei. Zwei.
Okay, okay, gut. Jetzt der nächste Name. Wahrscheinlich ist vielleicht sogar der erfolgreichste dieser Kulttrainer, Otto Rehagel.
Also,
mein normalerweise lieber Herr Blöcker, spielen Sie mir eine Symphonie.
Normalerweise müsste man bei Otto Rehagel jetzt tatsächlich sagen, auf die Eins. Mhm. Auf der anderen Seite kann natürlich noch auch sowas kommen wie Jörg Berger beispielsweise.
Kulttrainer, ne?
Aber da frage ich dich ganz ernst.
Ja.
Du kannst ja auch Kulttrainer sein, so wie Neururer, ohne die größten Erfolge gefeiert
absolut,
zu haben.
Absolut.
Vielleicht liegt darin auch schon
der Kult. Misst sich, der
Otto
Kult
Rehagel
misst sich nicht
ist
im Erfolg,
ja fast zu erfolgreich, um kultig zu sein. Also mit all den Titeln, die er gewonnen hat, mit all den Außenseitern, egal ob es Werder Bremen im Europapokal war oder Griechenland bei der
Europameisterschaft.
Ich möchte
übrigens nicht, dass dieses Ranking 8 Stunden geht. Ja, ich möchte nur.
Also, aber nur, weil ich Angst habe, dass noch was Geileres kommt. Drei.
Drei, okay. Jetzt der nächste. Ernst Middendorp.
Boah, Power Ernst. 6.
So, jetzt für dich Louis van Gaal.
Mit einem Küsschen für die Muttis, weil ja bald Muttertag ist.
Ja, genau, richtig.
Auf die 5.
Okay. Jetzt, Lukas, für dich, Hans Meier.
Ja, Hans Meier. Hans Meier hat sich an 11 Freunde verkauft. 8.
Herr Meier, ich habe gesehen, Sie sind ja rüber zu dich. Ich kann gar nicht so schnell laufen wegen meiner Hüfte. So, jetzt, sehr schön. Kultiger geht's ja kaum. Werner Lorand.
Na, okay. Allem aber sexy.
Werner Lorand.
Du bist wirklich der Einzige, der sich noch daran erinnert, dass er mal bei der Alm dabei war. Ne?
Das ist mein Hoheitswissen, das nimmst du mir nicht weg.
Nein, ist in Ordnung.
7.
So, dann haben wir noch, okay, alles klar. Jetzt haben wir, Lukas, für dich, sehr kultig, Steffen Baumgart.
10.
Ich wusste schon, als ich das Ranking erstellt habe, wusste ich schon, also wenn ich Baumgart sage, sagt Lukas auf jeden Fall die 10.
Ja.
So.
Wir haben jetzt noch ganz kurz
jetzt
die 9.
Wir haben noch
die
zu 1. vergeben die Plätze 9 und die Plätze 1.
Ja.
So. Horst Ermantraut.
9.
Ja, okay. Ja. Und damit ist auf Platz 1, Lukas, wer, sag es.
Du hast ihn
letzte Woche schon zitiert im Zusammenhang mit Manuel Neuer.
Keine Ahnung.
Erste Pass gleich scheiße.
Ach so, Dragoslav Stepanovic
auf Platz 1.
Auf die 1.
Da muss man aber leben.
Da muss ich sagen, das ist ein Ranking, mit dem man gut leben kann. Also, auf Platz 10 Steffen Baumgart, Platz 9 Horst Ermantraut, Platz 8 Hans Meier, Platz 7 Werner Lorand, Platz 6 Ernst Middendorp, Platz 5 Louis van Gaal, der Tulpengeneral. Platz 4 Ede Geier, Platz 3 Otto Rehagel, Platz 2 Peter Neururer, Platz 1 Dragoslav Stepanovic. Da muss ich sagen,
damit kann man gut. Sehr gut.
Honorable Mentions, Lukas, wen haben wir vergessen?
Willi Entenmann.
Hatte ich auch irgendwie mit drin, aber...
Hannes Linsen,
ja, sehr
natürlich.
Gut.
Ja.
Hannes Linsen, sehr gut, ja.
Ja, und natürlich allein durch seine Pressekonferenz beim VfL Wolfsburg, Klaus Augenthaler.
Das stimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, stelle 7 Fragen, 7 Antworten. Hat insgesamt handgestoppte 39 Sekunden gedauert. Wie ist die Mannschaft drauf? Mannschaft ist gut drauf. Fantastisch.
Großartig.
Sehr gut.
Ja, apropos großartig. Ja. Das war großartig, mit euch ein bisschen über Fußball zu reden, über den neuen deutschen Meister, den FC Bayern München, über dein extrem blaues, sehr, sehr schönes Schalke 04 Trikot.
Danke.
Und natürlich über die Premier League.
Sehr gut.
Ja, klar.
Ja, es war sehr, sehr schön. Also, macht's gut, ihr Rabauken. Bleibt sauber. Ne?
In diesem Sinne.
Küsschen. Und viel Spaß beim DFB-Pokal. Wir hören uns nächste Woche.
Yes.
Bis dann.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.